Joanna Tischkau, in deinem Stück «Being Pink Ain't Easy» geht es um Aneignung. Und zwar um Aneignung schwarzer Ausdrucksformen wie Hip-Hop durch weiße Menschen. Und um die kapitalistische Vermarktung dieser Aneignung. Wie kam es zu diesem Stück?
Das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich versuche, die mal ein wenig kurz zu fassen. Eigentlich hat alles sogar ganz spezifisch mit dem Tänzer angefangen, Rudi Natterer, der das Stück auch performt, weil ich ihn auf einem Tanzfestival getroffen habe und er mir seine Erfahrungen, das war interessanterweise in Freiburg, was ja nicht weit ist, und da findet immer jährlich so ein Contact Improvisation Festival statt und er wurde da von vielen Teilnehmenden so als Hip-Hop wahrgenommen, weil er irgendwie eine Cappy trägt, weil er irgendwie Baggy Jogginghosen trägt und weil er ja sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt und mich hat in dem Moment interessiert, wie sich die Lesweise seines Körpers verschiebt, also wie man quasi schwarze Kultur auf ihn projiziert und Hip-Hop auf ihn projiziert. Und ich habe mich halt gefragt, ob das so ein interessanter Wechsel ist in der Wahrnehmung, welche Körper für was stehen. Und dann habe ich ihn eigentlich dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so angesprochen, gesagt so, hey, ich habe da noch mal länger drüber nachgedacht, das interessiert mich, diese Auseinandersetzung, diese Frage, inwieweit dein Körper auch als schwarz gelesen werden kann, weil er bestimmte Zeichen erfüllt oder bestimmte ästhetische Formen und wie wir daran arbeiten könnten, ob wir da irgendwie performativ mit experimentieren könnten. Und er hat Lust drauf gehabt und dann sind wir in den Probenprozess gegangen.
Dein Stück Being Pink Ain't Easy beginnt mit einer Pose. Ein in Pink gekleideter und als männlich gelesener Mensch in der Pose von Michelangelos Adam sitzt lasziv auf der Bühne, den Zeigefinger auf etwas Unsichtbares gerichtet. Im Bild von Michelangelo ist es der alte, weiße, männliche und bärtige Gott, der Adam vom Himmel herab ebenfalls mit seinem Zeigefinger fast zu berühren scheint. Auf wen oder was zeigt der Finger in deinem Solostück?
Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Ja, ich glaube aber, der Finger zeigt genau auf diesen entweder weißen älteren Mann, aber auch auf den weißen jungen Mann. Es zeigt auf weiße Männlichkeit und vielleicht auch auf so eine Art Schmerz und Trauer, die mit dem Privilegienverlust einhergehen, ne? Die irgendwie in den letzten Jahren auch viel besprochen wurde oder so mit den Debatten darum, um Cancel Culture, um was darf man denn überhaupt noch sagen, welche Begriffe dürfen wir überhaupt noch benutzen, ist das politisch korrekt und diese Debatten kommen ja irgendwie aus so einem Gefühl heraus, dass weißen Menschen etwas weggenommen worden ist oder irgendwie Verbote ausgesprochen werden, was ja gar nicht der Fall ist, weil eine BPOC-Community hat nicht die strukturelle Macht, irgendwelche Verbote auszusprechen, aber es ist ja interessant, dass das so ein ungreifbares Gefühl ist, was sich da ausdrückt. Und diesem Gefühl eine ästhetische Ausdrucksform zu geben, also den Schmerz quasi anhand einer Figur, die dann auch in Verbindung steht mit historischen Figuren von Männlichkeit, also wie Michelangelos Adam oder auch später sieht man noch den David, das verwandelt sich ja dann auch und später verwandelt es sich ja dann auch in so die Repräsentation von weißen Rappern, wie zum Beispiel Vanilla Ice oder Eminem. Und zu fragen, wie sich das Bild von weißer Männlichkeit wandelt und inwieweit weiße Männlichkeit sich immer wieder auch an schwarzen Kulturprodukten und Ausdrucksformen bedient, um dann wiederum auch die eigene Männlichkeit nochmal so zu bestätigen oder zu bestärken. Weil das Interessante ist ja zum Beispiel, dass dann David Bowie oder so als ganz radikal wahrgenommen wird, obwohl er eigentlich was macht, was vielleicht ein Prince oder ein, Rick James schon vor ihm gemacht haben. Und das bedeutet ja, dass die Zeichen von Männlichkeit sich eigentlich verschieben, aber trotzdem die strukturelle Macht aufrechterhalten bleibt. Und das waren irgendwie so Fragestellungen oder Dinge, die mich interessiert haben und die da alle reinfließen. Und wie gesagt, der Finger zeigt dann vielleicht halt auf so den weißen Mann, wie er sich darin versucht, in diesen Debatten, in dieser Trauer, in diesem Schmerz, im Privilegienverlust zurechtzufinden versucht.
Mit diesem Mann, mit dieser Person auf der Bühne spricht ja auch eine andere Person mit einer tiefen Stimme, die flüstert aus dem Handy, ebenfalls pink. Wer ist diese Stimme?
Also in der Arbeit oder in der Probensituation haben wir die nie so konkret benannt. Ich glaube, diese Stimme kann als vielseitige Stimmen gelesen werden. Es ist er selbst, also in der Realität ist es Rudis eigene Stimme. Die spricht mit so einem fake US-amerikanischen Akzent, würde ich sagen. Aber in der Projektion kann das die Stimme Gottes sein, das kann sein Gewissen sein, das kann ein schwarzer Mensch sein, der irgendwie die ganze Aufklärungsarbeit für ihn betreibt. Also das können viele Figuren sein. Aber und das ist auch ganz bewusst, glaube ich, offen gelassen, wer da anruft.
Diese Stimme spricht ja auch von Schuld und Scham. Mhm. Was meint sie damit?
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Auseinandersetzung mit einer weißen, gefühlten weißen Schuld. Ne? Reden wir jetzt von irgendwie kolonialen Verbrechen oder einfach von dem Privileg, weiß zu sein und dann mit dem unmittelbar damit verbundenen Gefühl, wenn das eigene Weißsein angesprochen wird, sich dann quasi ertappt zu fühlen und irgendwie verantwortlich zu fühlen für etwas, wo man aber glaubt, dass man eigentlich gar keine Verantwortung hat, weil die Geschichte ist vermeintlich die Geschichte und man muss sich eigentlich dazu verhalten, aber in der Gegenwart fällt einem das so schwer, irgendwie sich dazu verhalten, ne? Sei es jetzt Kolonialgeschichte oder die Geschichte des Rassismus oder der Nationalsozialismus in Deutschland oder so. Also ich glaube, das sind so die Schuldgefühle, die dann natürlich auch angetriggert werden und die da auch zum Ausdruck kommen sollen oder mit denen man sich auseinandersetzen muss einfach. Und natürlich aber auch eine Frage, wie wir diese Themen verhandeln könnten, abseits von so einer Schuldzuweisung, ne? Weil die Verantwortung liegt eigentlich ja bei beiden Seiten. Also mir als schwarzen Choreografin oder Künstlerin, als auch vielleicht dem weißen Publikum, diesen Konflikt, der da entsteht, auszuhalten und den auch irgendwie, ja, uns damit auseinanderzusetzen oder so. Ja.
Wenn die Zuschauenden nach der Performance miteinander über das Stück sprechen, was wünschst du dir, was sie bewegt oder was sie mitnehmen, was sie miteinander diskutieren?
Ich wünsche mir ganz oft ein diverses Publikum. Also ich wünsche mir ganz oft, dass da genau das passiert. Also dass da weiße Menschen im Publikum sitzen, als auch schwarze Menschen im Publikum sitzen und sich darüber unterhalten können, wie anders oder wie unterschiedlich ihre Wahrnehmung ist oder war dieser Arbeit. Weil ich glaube, das ist das Wichtige, dass halt man als weiße oder als schwarze Person bestimmte Zeichen einfach ganz anders wahrnimmt. Und ich hoffe, mir einen Austausch darüber möglich zu machen. Und natürlich auch im deutschsprachigen Raum oder so eine Auseinandersetzung mit dem eigenen, ja, wie soll ich das nennen, mit dem eigenen Begehren nach so einer schwarzen Körperlichkeit. Weil ich glaube, dass auch in mir als schwarzer Person natürlich sitzt, also eine große Frage am Anfang der Arbeit war, inwieweit ja auch die US-amerikanische Kultur, die da performt wird und auf die wir da zugreifen, nichts mit meiner deutschen, afrodeutschen Identität zu tun hat, weil ich das ja auch nur aus zweiter Hand konsumiert habe. Das heißt, ich habe MTV oder Viva Musikvideos geguckt, ich habe Fernsehsendungen gesehen oder Filme, in denen schwarze Menschen repräsentiert waren. Aber in Wirklichkeit hat meine Lebensrealität und meine Erfahrung nichts mit den schwarzen Menschen in Amerika zu tun gehabt. Und in dem Sinne begehre ich ja auch eine Identität, die nicht mir entspricht. Und dieses Begehren zu sehen oder sich damit auseinandersetzen zu können, zu sagen so, wie stehe ich eigentlich zu diesen Kulturprodukten? Was ist eigentlich mein Verhältnis dazu, egal ob ich weiß oder schwarz bin? Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass quasi Menschen darüber nachdenken können und sich dann natürlich auch darüber austauschen können.
Und was wünschst du dir für die Kulturbetriebe, die ja sowieso mit Aneignung, Reproduktion, Kopie, Camouflage arbeiten, wie sensibel mit dem Thema umgegangen werden kann, eben Aneignung, Referenzen, ja, und nicht Missbrauch und eben kapitalistische Ausbeutung von Codes?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, auf die ich auch, glaube ich, keine definitive Antwort habe. Aber ich glaube, was immer wichtig ist zu verstehen, sich irgendwie der Komplexität der Themen anzunehmen und halt erstmal den Versuch zu wagen, diese Komplexität aufrechtzuerhalten und nicht den Versuch zu wagen, etwas runterbrechen zu wollen, etwas simplifizieren zu wollen, weil das geht in ganz vielen Fällen halt nicht, ne? Und ich glaube, genau, und gerade in Bezug auf irgendwie Hip-Hop oder Rap passiert das halt so oft, dass die Zeichen einfach so verschwommen, so verwaschen wiedergegeben werden. Und mich würde interessieren, wie man es halt schafft, die Komplexität und die Diversität verschiedener Lebensrealitäten oder auch Kulturpraktiken einfach aufrechtzuerhalten. Ne? Ich finde, witzigerweise spiegelt sich das ja auch zum Beispiel in dem Raum der Reithalle wieder. Ne? Da sind überall Graffitis. Und ich frage mich zum Beispiel, ah krass, wer hat diese Graffitis gemacht? Haben das weiße Kids gemacht, weiße Berner Vorstadtskids oder gibt es eine schwarze Initiative in Bern, die diese Graffitis gemacht hat? Da ist zum Beispiel ein Bild von Mary J. Blige. Und dann sehe ich ja schon ganz klar so, was hat denn Mary J. Blige hier zu suchen eigentlich? Und da wird ja so ganz klar, dass es einfach nur so ein Symbol für etwas ist, was man gerne in diesem Raum sehen will, nämlich vermeintlich die Radikalität schwarzer Kultur, die Radikalität von Hip-Hop oder so, ne? Und die Progressivität. Und da ist es ja genau so ein Zeichen dafür, dass etwas halt übernommen wird und benutzt wird, ohne irgendwie zu hinterfragen, was dahinter steht. Und es kann natürlich sein, dass da einfach ein riesen Mary J. Blige-Fan stand und das weiß ich nicht, aber irgendwie dem gerecht zu werden, ne? Der Zeichen und der Bilder und der Frage, woher sie kommen und wie sie eigentlich verwendet werden und ob das Sinn macht, sie in meinem Kontext, in dem ich mich befinde, auch so zu verwenden.